Hört sich einfach an, ist aber eine Revolution. Nahrungsergänzung als Nahrung vom ersten Tropfen an bioverfügbar und wirkungsvoll. Genau das haben zwei Münchner Biophysiker entwickelt. Als Ergebnis das Juvenlife Phytooil. Mit einer zum Patent angemeldeten Technologie werden schützende Vitamine, essentielle Fettsäuren und wichtige Phytonährstoffe so formuliert, dass sie vom Körper besonders gut aufgenommen werden. Für spürbare Energie in Tagen, für nachhaltiges Wohlbefinden mit der Routine Juvenlife. Ein Gamechanger für Gesundheit und Schönheit. Mehr unter juvenlife.com.
Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an. Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch. Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Heute wollen wir ein bisschen gestresst klingen, oder?
Och, weiß ich nicht, vielleicht auch nur energiegeladen.
Wir reden über Cortisol. Wir reden deswegen über Cortisol, weil du gesagt hast, wir müssen uns dieses Thema mal genauer anschauen, weil es hat einen wahnsinnig schlechten Ruf. Es ist quasi das Böse an sich. Es ist das Stresshormon. Es sorgt für hohen Blutdruck, schlechten Schlaf, hemmt die Fettverbrennung und ist quasi der Antichrist unter den Neurotransmittern. Und du sagst, da müssen wir ein bisschen differenzieren, da müssen wir ein bisschen hineingehen. Und du hast jetzt schon gesagt, Energiehormon, das hast du im Vorgespräch auch gesagt, du hast gesagt, wir sollten es einfach umbenennen. Wir sollten nicht sagen, Cortisol ist das Stresshormon, sondern es ist das Energiehormon. Ja? Gehen wir ein bisschen in die Breitfeldsche erste Ode für Differenzierung.
Naja, nee, also grundsätzlich ist es so, du hast ja eben gerade ja so ein paar Attribute zugewiesen unserem Cortisol und ich habe natürlich auch ein paar Attribute und die finde ich gar nicht so schlimm. Da geht es um Aufwachen, da geht es um Fokus, da geht es um Stoffwechsel und da geht es um Leistungsfähigkeit. Weil das sind halt alles Sachen, die hängen dem Cortisol sozusagen auch an der Mantelkante genauso wie eben das andere. Und tatsächlich gilt halt bei Cortisol wie bei fast jedem, ja, Botenstoff in unserem Körper, die Dosis macht das Gift und dementsprechend kann es halt da auch gut sein, dass wir da einfach mal ein bisschen aufräumen dürfen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es halt tatsächlich so, dass das Cortisol im Laufe des Tages sehr, sehr entscheidende Rollen einnimmt und gerade morgens einfach nur eine positive Konnotation hat, wenn es oben ist und eine sehr negative Konnotation hätte, wenn es unten wäre. Und am Abend ist es dann eher andersrum, aber da kommen wir ja noch dazu.
Ja, machen wir das gleich. Gehen wir gleich in dieses Cortisol über den Tag. Wie schaut so eine Kurve aus?
Ja, im Endeffekt, Gott, wir sind so alt. Ich weiß nicht, ob du dich an das Lied Rhythm is a Dancer erinnerst, aber es ist tatsächlich so, das Cortisol tanzt tatsächlich im zirkadianen Rhythmus. Das bedeutet, letzten Endes ist es so, morgens, wenn alles gut läuft, ist das Cortisol hoch und abends ist es niedrig. Und dementsprechend ist die Welt, wenn das so wäre, in Ordnung. Wir wissen ja, auf der einen Seite, Cortisol ist ein Gegenspieler von Melatonin. Mhm. Das hilft uns in der Früh, um wach zu werden. Und wir wissen ja eben, Cortisol ist ein Gegenspieler von Melatonin. Das heißt, wenn es am Abend zu hoch ist, haben wir ein Problem mit dem Müdewerden. Das heißt, letzten Endes ist es ganz klar so, Punkt 1, der hohe Spiegel am Morgen ist wünschenswert und der niedrige Spiegel am Abend ist wünschenswert. Und da kommt auch so der, glaube ich, erste Aha-Effekt, der mir neulich bei der Recherche begegnet ist. Ich glaube, deswegen nehmen wir das Thema eigentlich auf. Das war eben dieses Irre, je höher der Cortisolspiegel am Morgen, desto niedriger ist er gemeinhin am Abend. Und das finde ich extrem spannend, weil da haben wir plötzlich eine extrem wissenschaftliche Begründung für eine vernünftige Morgenroutine. Mhm. Und allein das finde ich schon mal extrem gut.
Das heißt, in der Früh, alle Leute, die in der Früh wild aus dem Bett springen und die es gar nicht erwarten können, bis sie endlich diese wahnsinnig langweilige Decke sich vom Körper runterziehen können, die sind wahrscheinlich diejenigen, die auch am Abend besonders gut einschlafen, weil sie in der Früh einen besonders hohen Cortisolspiegel haben und deswegen dann am Abend einen niedrigen. Wieso hängt das zusammen, dass in der Früh ein hoher, am Abend einen niedrigen bedingt? Gibt es da irgendwelche biochemischen oder anderen Pathways, die man da wissen könnte, sollte oder müsste? Oder ist das wurscht?
Also letzten Endes, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen, sagen wir immer HPA. Das funktioniert relativ gut. Der eine denkt dann, es ist die Heilpraktikerakademie und wir meinen eben die Hypothalamus-Hypophysen-Achse, auf der die Nebenniere sozusagen auch noch unterwegs ist. Und da ist es eben tatsächlich so, dass die Regulierung von dem Cortisol quasi den Schlaf und Licht durch Schlaf und Licht massiv beeinflusst wird. Bedeutet, um das Ganze etwas anders zu beantworten, wenn wir uns um unser Cortisol vernünftig kümmern, dann funktioniert der Biorhythmus sehr, sehr gut. Und wenn wir aus dem Rhythmus gescheit draußen sind, dann haut uns unsere Cortisolreaktion zusammen. Und das haben Sie tatsächlich schon mal im guten Frontiers Magazin 2022, ist eine ziemlich aktuelle Studie ausgepackt, wo sie eben festgestellt haben, der chronische Stress und der Schlafmangel bringt uns da über diese Achse ganz schön durcheinander.
Wie spüre ich Cortisol?
Ja, also
ich habe jetzt Vermutungen natürlich, aber...
Ja, ich habe Visionen, die haben wir, also grundsätzlich ist so, das hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, wie du es konnotierst. Wenn du es neutral oder positiv konnotierst, bedeutet es Energie, bedeutet es geistige Klarheit und wenn du diese Energie bereits in einem bisschen negativeren Kontext betrachtest, dann empfindest du es als Stress. Was ist Stress? Das heißt, da hast du eigentlich auch den Eindruck, dass du Dinge etwas klarer wahrnimmst, aber es kommen halt dann so ein bisschen Gründe der, so eine beengte Wahrnehmung dazu, aber eigentlich bedeutet Cortisol nur, du bist hellwach und leistungsbereit.
Okay, und wenn ich zu viel Stress habe, dann ist es quasi eine, so wie wenn ich zu viel Kaffee getrunken habe, wo ich dann Theanin ein bisschen nehme.
Genau, beziehungsweise es ist tatsächlich, ich glaube, das ist bei Cortisol so was ganz fürchterlich Wichtiges, und es gibt da auch relativ gutes Studienmaterial dazu, dass je nachdem, wie du Stress konnotierst oder wie du quasi Cortisol konnotierst, hat es für den einen eine anregende positive Wirkung und für den anderen eher eine negative, den Geist vernebelnde Wirkung. Und da geht es jetzt gar nicht um den chronischen Stress, das ist eh fix klar, dass uns der allen nicht gut tut. Also ein chronisch erhöhter Cortisolspiegel ist aus bekannten Gründen
auf
oder
den
bereits...
Kommen wir eh noch. Auf den kommen
ist
wir eh
was
noch.
Anders.
Das ist ein wichtiges Thema, nämlich auch wie zerstörerisch der chronische dann ist.
Fix.
Aber jetzt...
Bei einer kurzen Anhebung ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir es ins Regal einsortieren, die Art und Weise, wie wir jetzt diese Meldung, wir haben ein wenig zu viel Cortisol, bewerten, die ist tatsächlich ziemlich kriegsentscheidend.
Die Bewertung ist kriegsentscheidend.
Ja.
Schon. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt Cortisol spüre und ich erschrecke drüber, ist das eine andere Reaktion, als wenn ich sage, okay, jetzt bin ich besonders leistungsbereit. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Das ist tatsächlich so, ist auch gar nicht so wahnsinnig alt die Erkenntnis, aber da haben sie sich wirklich die Mühe gemacht, das Ganze mal durchzumessen und dieses Thema Resilienz und die Wahrnehmung von Stress oder von Cortisolausschüttung zu bewerten. Da hat schon wieder Nature 2023 gezeigt, dass die emotionale Bewertung vom Cortisol auch tatsächlich die Auswirkungen moduliert. Das heißt, wenn du Stress als unangenehm wahrnimmst, dann wird es auch blöd. Mhm. Und wenn du das Cortisol als positiv wahrnimmst, dann hältst du quasi deutlich länger durch.
Da erinnere ich mich an unsere Folge mit dem Max Gotzler, der gesagt hat, ich soll doch diese Nervosität und diesen Stress, wenn ich auf eine Bühne gehe oder wenn ich in einer anderen Situation bin, wo ich mich bedroht und belastet fühle, dann soll ich doch einfach sagen, ich bin jetzt besonders aufgeregt und voller Vorfreude, weil das ein ähnlicher biochemischer Pathway ist, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Das spielt ein bisschen in die gleiche, steckt in die gleiche Kerbe wie das, was du gerade gesagt hast.
Genau, das ist tatsächlich diese wissenschaftlich fundierte Erkenntnis, dass die sogenannte positive Affektivität zu einer gesünderen Stressverarbeitung führt. Und das ist tatsächlich, wenn man jetzt zu Maxis Podcast oder zu unserem Podcast mit Maxi zurückdenkt, vielleicht auch so ein ganz einfacher Weg, Flow bei manchen Leuten zu erklären, warum manche Leute Flow empfinden können und andere eher Probleme damit haben, dahin zu kommen. Das ist, glaube ich, tatsächlich die Konnotation von Cortisolhormonen.
Okay, also Leute, interpretiert, wenn ihr euch gestresst fühlt und jetzt denkt, um Himmels willen, um Himmels willen, um Himmels willen, ich bin zu gestresst, jetzt muss ich tief atmen, um meinen Stress wieder in den Griff zu kriegen. Das geht auch anders, nämlich nehmt es an, embrace the stress und sagt, jetzt bin ich besonders leistungsfähig und bin quasi am Peak meiner Performance.
Genau, ich glaube, ich bin vorher aber irgendwie so halb schräg abgebogen. Wir hatten ja irgendwie mal über das Morgencortisol eh schon gesprochen. Und da gibt's ja auch so was ganz Tolles, was wir alle irgendwie kennen sollten. Das ist diese Cortisol Awakening Response. Die heißt so wie das Auto im Englischen, wenn man es abkürzt. Das ist super, das kann sich jeder merken. Und ist sozusagen ein biochemischer Wecker, der so 30 nach bis 45 Minuten nach dem Moment, wo wir unsere Äuglein geöffnet haben, so richtig laut klingelt.
Danach.
Also wir neigen ja immer dazu zu sagen, der Anstieg des Cortisols führt zum natürlichen Aufwachen.
Ja.
Das ist schon auch so, aber der Moment, wo wir aufwachen, ist nicht der Moment, wo das Cortisol am höchsten ist, sondern das geht dann eben nochmal 30 bis 45 Minuten weiter nach oben und erreicht dann quasi den Peak. Und das haben sie tatsächlich erst 2024 in einer Studie in einem Magazin namens Endocrine Reviews ausgegraben, was ich total spannend finde. Das heißt, es zeigt tatsächlich, dass die Steuerung des Cortisol-Morgenpeaks quasi ja das Synchronisationssignal für Körper und Geist darstellt. Also das ist schon ganz schön spannend. Nimmt halt diesem Cortisol ist so base schon ganz massiv die Zähne.
Gehen wir in diesen Morgenrhythmus ein bisschen hinein, weil ich glaube tatsächlich, das, was du vorhin gesagt hast, dass Cortisol beginnt ja zu steigen, wenn wir noch schlafen. Wartet das Cortisol, bis das Melatonin fertig abgebaut ist? Oder ist das an irgendwelche anderen Mechanismen gekoppelt? Weil ich glaube, irgendwann so um 4 oder so beginnt Cortisol einmal aufzustehen.
Ja, das sind, ich glaube, also ich würde es jetzt tatsächlich andersrum begründen, weil das würde auch die Einschlafproblematik von zu viel Cortisol besser erklären. Ich glaube tatsächlich, dass das Cortisol das Melatonin raushaut, also vertreibt. Also dass nicht quasi das Cortisol auf den absinkenden Spiegel wartet, sondern eher andersrum, dass es quasi das Melatonin vertreibt. Und da sind wir dann auch zum ersten Mal auch an dem Punkt, wo man diese super-duper Kaffee erst ein bisschen später trinken Geschichte, was wir jetzt seit Jahren propagieren, auch nochmal aus einem anderen Winkel sozusagen beleuchten kann, was ich auch sehr spannend finde, weil jetzt wissen wir quasi, wenn das Cortisol eh natürlicherweise noch 30 bis 45 Minuten ansteigt, dann macht es natürlich Sinn, nachdem dieser Kipfel erklommen ist, erst zum geliebten schwarzen Gebräu zu greifen.
Ja, lass mich jetzt noch kurz vor dem Aufwachen ins Cortisol hineingreifen. Wissen wir, wieso das anfängt? Es gibt ja diese chinesische Organuhr zum Beispiel, wo man, ich weiß nicht, um 3 Uhr die Leber hat oder so.
Wir wissen ja, dass durch den Anstieg der Körperkerntemperatur das Melatonin nach unten geht und das Cortisol nach oben geht. Und wodurch jetzt wiederum der Anstieg der Körperkerntemperatur induziert wird, ob das durch das Cortisol passiert, was eigentlich logisch wäre,
ja.
Oder ob es durch was anderes passiert, da bin ich ehrlicherweise draußen, weil fand es jetzt faszinierend, die innere Uhr des Cortisols so zu verstehen, aber ob es da jetzt quasi für die Freisetzung nochmal eine weitere zirkadiane Uhr gibt, da bin ich jetzt tatsächlich blank.
Ja, weil du diesen Cortisol-morgendlichen, das englische Cortisol-Auto dafür beschrieben hast. Eine Sache, die mich tatsächlich interessiert hat, das ist jetzt, weil wir nur unter uns sind und weil uns sonst niemand zuhört. Mich hat das interessiert, warum entleert man eigentlich den Stuhl am ehesten morgens? Das machen ja die allermeisten Leute und unter Biohackern sind wir natürlich auch alle einer Meinung, dass es die großartigste Erfindung der Welt ist, es in der Früh aufs Klo zu gehen. Ich habe gelesen, dass das tatsächlich auch mit dem Cortisol zusammenhängt. Stimmt es? Weißt du da was?
Schweigen, nachdenken, Wolke über dem Kopf. Auf der einen Seite ist so klar, Cortisol ist für Stoffwechselvorgänge verantwortlich. Das heißt, da ist ein Thema. Klar ist es natürlich schon auch so, wir wissen, dass eben der Darm in der Regel in der Ruhe arbeitet. Das heißt, es gibt auch irgendwie so eine rein über die Peristaltik oder sprich die und die Motilität des Darms, der liegt ja dann relativ lange, wenn wir liegen, dann kommen wir in Bewegung. Das heißt, dann kommt diese Motilität, die Bewegungsfähigkeit, ich mag dieses Wort so gerne, ja auch so ein bisschen das Ganze. Das heißt, es gibt schon so ein paar Faktoren, die unabhängig vom Cortisol da auch eine Rolle spielen. Aber klar, der eine Teil ist sicherlich, dass Cortisol auch auf die auf den Darm, auf den Stuhlgang wirken kann. Ich bin mir noch immer nicht so hundertprozentig sicher. Ich kenne leider Gottes keine Urmenschen. Ich kenne zwar ein paar Leute, die sich ähnlich verhalten, aber die zählen da, glaube ich, nicht. Weil ich überlege halt die ganze Zeit, wenn das Cortisol für die Stuhlentleerung verantwortlich wäre, also quasi solemnly, dann würde das ja auch bedeuten, wenn der Säbelzahntiger kommt, dann müsste ich ja, wenn mein Cortisol hochgeht, müsste ich ja auch erstmal
haben.
Ja, dann hast du wohl recht. Aber das sind dann eher die, die tendenziell nicht für das Fortbestehen der Art in der Folge zuständig sind.
Ja,
also es sei denn, sie sind echt emotionslos und laufen dann halt weiter.
Ja, naja, vielleicht ist auch der Säbelzahntiger dann abzuschrecken durch entsprechende Hinterlassenschaften. Aber dass der Zusammenhang von Darmaktivität und Cortisol sehe ich jetzt eher als Indiz dafür.
Wird so sein. Wie gesagt, ich habe mich tatsächlich noch nie damit beschäftigt. Mhm. Ich kenne Menschen mit Reizdarm, die wachen auf, weil sie aufs Klo müssen und nicht andersrum.
Mhm.
Ich kenne Leute, die aus der Arbeit, die eher über andere Probleme klagen als einen morgendlichen Stuhlgang. Also insofern, das kann es auch geben. Ich kenne auch tatsächlich andere Uhrzeiten, die bei manchen Leuten funktionieren. Also es ist jetzt nicht alles so 100% linear, aber je länger ich darüber nachdenke, da hast du für fixen Punkt.
Welche Möglichkeiten habe ich denn tagsüber, Cortisol ein bisschen zu dämpfen? Oder auch, wenn ich sage, ich will jetzt, wenn ich Cortisol als Energiehormon sehe, wie kann ich es denn triggern? Oder soll ich das, muss ich das überhaupt? Oder ist der Körper da in der Lage, das von selber zu machen? Viele Fragen in einer.
Gut,
Fangen wir beim Dämpfen an.
Ganz banal gesagt, das Oxytocin, also sprich unser Kuschelhormon, ist ein, oder nicht nur Kuschel, sondern auch Rassismushormon, wir erinnern uns, ist ein ganz wesentlicher Beitrag für die Modulierung von Cortisol. Tatsächlich ist es auch nach wie vor das Serotonin, also sprich Faktoren wie Tageslicht, Stimmung, stimuliert dann auch die Hormonbalance. Das ist noch relativ spannend. Am Abend wär's das Melatonin, aber das wollen wir halt tagsüber bitte fix nicht.
Mhm.
Also es ist schon, also unsere Hormon-Cocktails funktionieren da schon ganz gut. Also bei zu viel Stress den Goldfisch oder die Boa streicheln.
Oder wenn das Bindungshormon auch so wirkt, dass es wir gegen die anderen ist, dann vielleicht auch ein bisschen AfD-Wahlprogramm studieren oder so. Das könnte auch helfen.
Ja, aber tatsächlich kannst du ja in jedes Wahlprogramm heute reinschauen, weil jede Bubble kämpft ja gegen alle anderen. Da würde ich jetzt noch nicht mal die Blauen benutzen.
Stimmt auch wieder. Und Cortisol triggern? Gehe ich dann vor einem wichtigen Meeting, vor dem ich vielleicht ein bisschen zu entspannt bin, noch ins Eisbad oder was mache ich?
Ja, würde Tony Robbins tun, der springt ja ins Eisbad, bevor er auf die Bühne geht. Helligkeit, Wim Hof Atmung magst du ja auch ganz gern.
Mhm.
Also so die ganzen Sachen, die pushen, würden da schon aufs Cortisol auch wirken. Ich persönlich muss jetzt sagen, ich glaube, wenn es wichtig ist, steigt das Cortisol schon dahin, wo es hingehört. Also ich wäre jetzt noch nie auf den Gedanken gekommen, wenn ich irgendwie einen Vortrag habe oder irgendwie auf Menschen treffe, wo ich mich nicht 100% meiner Position im Sozialgefüge sicher bin, wäre jetzt noch nie auf den Gedanken gekommen, da irgendwie mein Cortisol noch exogen anzuregen, außer dass ich vielleicht mal am Nachmittag einen Kaffee mehr trinke, wobei da die Frage, ob das für den ADHSler eine gute oder eine schlechte Idee ist, sowieso nochmal was anderes ist.
Mhm.
Stell dir vor, du könntest deine Biohacking-Routine mit einem Luxusurlaub in den Tiroler Alpen verbinden. Das Posthotel Achenkirch macht genau das möglich. Mit hauseigenem Longevity Lab, einem Biohacking-Coach und Biohacking-Anwendungen mit einzigartiger Natur und riesigem Sportangebot, mit TCM-Küche und echter Tiroler Gastfreundschaft, mit Shaolin-Praktiken und einem 7000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Posthotel Achenkirch ist ein 5-Sterne Adults-Only-Resort, liegt zwischen München und Innsbruck und ist der beste Platz für Biohacker, um innere Ruhe zu finden und Kraft zu tanken. Das ganze Angebot kennenlernen kannst du vom 29. Januar bis 1. Februar 2026 bei einem exklusiven Biohacking- und Longevity-Retreat mit Vorträgen und Workshops, mit individuellen Analysen und personalisierten Coachings. Ich bin jedenfalls dabei und freue mich sehr auf euch. Mehr auf posthotel.at.
Wir haben jetzt vorhin schon ein bisschen angesprochen, das Problem des dauerhaft erhöhten Cortisols. Sag einmal, warum dieses dauerhaft erhöhte Cortisol so problematisch ist. Und weil das ist ja der Grund, warum Cortisol seinen schlechten Ruf hat.
Ja, also absolut. Aber das ist tatsächlich die Kakophonie von allem, was wir nicht haben wollen. Lustigerweise vorneweg gesagt, ist das auch der Grund, warum Schichtdienst so höllisch ungesund ist. Es ist genau die gleiche Geschichte. Also der dauerhaft erhöhte Cortisolspiegel führt halt zu Insulinresistenz, führt zu Fettansammlung, führt zu verstärktem Entzündungsgeschehen, wirkt suppressiv aufs Immunsystem, führt zu Muskelschwund, führt zu verminderter Knochendichte und führt zu Stimmungsschwankungen und logischerweise auch zu Schlafstörungen, wobei wahrscheinlich auch die Schlafstörungen andersrum dann irgendwann ursächlich für den Cortisonspiegel werden. Und die Liste ist ja mehr oder minder genau das, was wir von Leuten kennen, die über viele Jahre im Nachtdienst arbeiten. Das sind ja genau die gleichen Geschichten. Das heißt, das übertriebene Cortisol haut ja halt einfach die Melatoninausschüttung zurück und offensichtlich passt Melatonin auf die ganzen Schlüssel, die ich da gerade runtergerattert habe.
Im Wesentlichen wird ja unser zirkadianer Rhythmus durch Neurotransmitter gesteuert. Kann man sagen, dass Cortisol das der Master Neurotransmitter ist, der lauteste, der mächtigste, der stärkste unter all diesen Neurotransmittern? Ich habe jetzt so das Bild von, da ist ein Raum voller Neurotransmitter und das Cortisol sitzt da drinnen und schreit und führt sich auf und ist so wie ein Kind in einer Volksschulklasse, das den anderen keine Ruhe lässt. Und erst wenn dieses Kind dann müde ist und schlafen kann, dann können alle anderen das tun, was sie eigentlich tun wollen.
Also wenn du weiterhin deine Abneigung für Cortisol beibehalten möchtest, dann ist das ein tolles Bild, weil das Kind könnte nicht ausstehen. Wenn du ihm ein bisschen mehr Liebe zugestehen möchtest, ist das vielleicht auch der Konzertmeister, der mit dem gestärkten Hemdkragen und dem schwarzen Jackerl auf die Bühne kommt und klopf, 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 ja, sein Stabel nimmt und dann anfängt zu schwingen. Aber ja.
Aber auch in den unterschiedlichen Metaphern ist Cortisol jetzt eigentlich der Chef des zirkadianen Rhythmus.
Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß nicht, ob jemals jemand die Wirkung oder die Bedeutung von Cortisol und Melatonin quantitativ gegeneinander abgewogen hat, aber es ist definitiv ein Konzertmeister, ganz klar.
Und der zweite Gedanke, den ich habe, der ist ein bisschen so ein Schwurbler-Eck-Gedanke. Angenommen, es wäre mir möglich, durch irgendwelche Maßnahmen eine gesellschaftliche Grundhaltung der Angst zu erzeugen. Wenn es mir gelingt, eine Gesellschaft in einer Grundhaltung der Angst, des Stresses, das Cortisol-Ausschüttung zu halten, dann habe ich eigentlich, dann füge ich der Gesellschaft wahnsinnigen Schaden zu, aber ich hemme ja auch ganz viele Prozesse, die wir eigentlich als Individuen schon ganz gern haben wollen. Also
fix, aber ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, das halte ich jetzt nicht für geschwurbelt, was auch immer das Wort bedeuten mag, das habe ich bis heute nicht verstanden, sondern das ist ja einfach nur die Realität. Also tagesaktuelles Beispiel, das Militär macht gerade im Großraum München Manöverübungen. Mhm. Und da ist unter anderem dieses Mal die Militärpolizei mit eingeschlossen gewesen und die haben da irgendwo gestern Abend eine Übung hinter einer Scheune veranstaltet und trugen da halt so Gesichtsmasken und liefen da, weil es eine Übung war, mit ihren Waffen, mit Übungsmunition rum. Dann hat das eine Anwohnerin festgestellt, hat das der Polizei gemeldet. An der Polizeidienststelle muss jemand Dienst gehabt haben, der die letzten 6 Wochen im Urlaub war und kein Internet hatte. Er wusste nämlich nichts von der Übung. Mhm. Daraufhin kam die Polizei zu dieser Militärübung und hat auf die Militärpolizisten, die mit Übungsmunition, also sowas wie Platzpatronen geschossen haben, mit scharfer Munition geschossen und einen Polizisten im Gesicht getroffen. Und verletzt, wohl nicht schwer, aber immerhin, spricht für die Schießfähigkeit der Erdinger Polizei. Gleichzeitig ist es so, wenn irgendwelche Kinder mit Erbsenpistolen auf der Straße oder auf dem Balkon hantieren, haben wir einen Polizeieinsatz. Wenn eine Drohne irgendwo vorbeifliegt, so geht's mir inzwischen auch. Früher habe ich gedacht, ui, schön Technik. Heute denke ich mir, wo kommst denn du her? Wie groß bist denn du? Bist du eine Gefahr? Wir sind ja tatsächlich in einem gewollten Zustand der Überalarmiertheit. Krieg mit Russland, Krieg mit, hast du nicht gesehen? Die Medienlandschaft kocht ja mehr oder minder seit Ende der Pandemie jeden Tag ein neues Süppchen auf der Jagd nach Auflagenzahlen. Das heißt, ich glaube, wir sehen genau diese Faktoren gerade. Wir sehen genau, dass die Leute nicht mehr in der Lage sind, klar zu denken. Und wir sehen auch tatsächlich, dass diese unglückliche Konnotation von Stress beziehungsweise ein Stresscocktail von Dingen, die du eigentlich nur noch dadurch unter Kontrolle bringst, dass du ein gezieltes Medienmanagement betreibst. Also sprich einfach auf vieles verzichtest. Okay, bitte nicht, wenn du bei der Erdinger Polizei bist, das haben wir gerade gelernt. Mhm. Dass wenn du dich dem Ganzen aussetzt, dann bist du Teil eines kollektiven Wahnsinns, der definitiv zu 88% nur negative Auswirkungen hat.
Wenn ich mir jetzt anschaue, die körperlichen Folgen von chronischem Stress, von chronisch erhöhtem Cortisol, um jetzt tatsächlich da ein bisschen genauer zu sein, ein geschädigtes Immunsystem, naja, ist jetzt nichts Neues, kennen wir. Die Leute sind krank wie nie zuvor. Ein gestörter Stoffwechsel, insbesondere Fettverbrennungsprobleme.
Hatte ich gesagt, ja. Wobei nochmal zurück, das ist echt lustig, weil kurzfristig ist es ja so, wenn das solange das Cortisol oben ist, ist ja unser Immunsystem überaktiviert. Mhm. Das heißt, erst wenn das Ganze in das Chronische reingeht, geht das Immunsystem in Bach. Das heißt, auch da wieder der Säbelzahntiger, der kurz kommt und wir laufen davon, ist eh super.
Ja.
Der Säbelzahntiger, der auf dem Laufband neben uns trainiert, ist das Problem.
Ja, es geht nur um das, das ist Chronikardio. Zunahme von Bauchfett, ja, Insulinresistenz, Schlafprobleme, das sind alles Dinge, die ja breiter gesellschaftlicher Konsens sind. Das haben wir halt jetzt, das ist das Teil des neuen Normal. Dass es vielleicht nicht nur an unserem individuellen Lebensstil zu tun hat, sondern auch an einem kollektiven Grundhaltung, Grundstimmung. Aber vielleicht verschwurbel ich das jetzt tatsächlich ein bisschen.
Nö, nein, wie gesagt, also kann sein, dass du es tust, aber wir sind ja quasi auch eine ganz kleine Bubble. Und das ist ja im Endeffekt das, was uns jeden Tag begegnet. Alles ist viel zu aufgeregt, jede Mücke ist ein Elefant. Die Leute sind kaum mehr in der Lage, klare Gedanken zu machen und ergehen in unendlichem Glück, wenn sie mal 20 Minuten eine Atemsession hinbekommen haben, ohne aufs Blink vom iPhone zu schauen und merken, wenn sie eine halbe Stunde im Wald waren, wie schön das eigentlich ist, wenn das Hirn zufälligerweise mal nicht von künstlichen Dingen gepresst wird. Das heißt, da sind wir schon Aber nochmal, das ist erstens das Thema, wie nehmen wir Cortisol oder erhöhte Cortisolspiegel inzwischen wahr? Zweitens tatsächlich schon auch, mit welcher Konnotation kommen sie daher? Und klar, wenn du mir sagst, du solltest jetzt letzte Woche von einer Bundesbehörde eine neue Broschüre bekommen, die haben sich normalerweise immer so mit Stromausfall und vielleicht ein bisschen Flutkatastrophen beschäftigt und so Vorratshaltung empfohlen. Da ist jetzt eine neue Broschüre rausgekommen. Da spricht man auf den 40 Seiten bereits dreimal von Krieg. Mhm. Und du kannst davon ausgehen, die haben sich echt Mühe gegeben, es nicht öfter zu sagen, weil sie Angst vor einem Shitstorm hatten. Aber letzten Endes, die Welt hat halt gerade irgendwie so ein Ding, wo man sagt, okay, eine Vorbereitung auf den Ernstfall könnte halt auch in Zentraleuropa plötzlich was anders sein, als bloß das mal wieder im Ahrtal Regen fällt.
Wenn wir auch wissen, dass dauerhaft erhöhtes Cortisol auch organische Schäden anrichtet, im Hippocampus, im Gehirn. Ja, Hippocampus, der Teil des Gehirns, der dafür zuständig ist, dass wir uns Dinge gut merken können und dass wir Dinge gut neu lernen können. Wenn wir den abbauen wollen, dann setzen wir uns dauerhaft unter Stress. Das heißt, das ist ja auch ein Symptom, glaube ich, für Dauerstress, ist, dass die Leute Dinge leicht vergessen und sich schwer tun, Neues zu lernen.
Hm.
Also würde ich dir jetzt was
kommt mir bekannt vor.
Würde ich dir jetzt was Böses tun wollen, dann würde ich versuchen, dich so viel Stress auszusetzen, dass du garantiert nichts Neues lernen kannst, aber du würdest es ja dann wieder vergessen, dass ich böse zu dir war.
Genau, aber ich garantiere dir, das funktioniert deutlich besser im Selbstversuch.
Okay. So, jetzt gehen wir bitte zu dem, was wir tun können, was wir unternehmen können, und zwar das, was die Biohacker sehr gerne tun.
Erst erst die Motorsäge und dann die Nagelfeile. Die Motorsäge ist tatsächlich Schlaf, Ernährung und was für das Mentale tun, also sprich so Geschichten wie Atemübungen, Meditation, das Thema Lichtmanagement, das ist wirklich so, man kann da auch extrem schrauben, wenn wir es vereinfacht sagen, wenn wir so leben, wie wir leben sollten, also achtsam mit Atmung, mit Meditation, mit einem gesunden Lichtmanagement, mit vernünftiger Ernährung und gutem Schlaf, dann senkt dieses automatische Cortisol, dieses erhöhte Cortisol automatisch wieder.
Dann gehen wir ganz konkret rein. Angenommen, weil ich glaube, es ganz viele Leute, die uns zuhören, haben entweder selber diese Symptome von erhöhtem Cortisol oder Ansätze davon oder kennen jemanden, der solche Symptome hat. Was sind jetzt, in welcher Reihenfolge setzt man denn die Maßnahmen an? Weil ich sage, Schlaf ist urwichtig, dann wäre ich, wenn ich jetzt jemandem sage, na schlaf doch besser, dann wird er sagen, ja, mein lieber Freund, das ist genau mein Problem, ich kann nicht gut schlafen, ich wache in der Nacht auf, kann nicht mehr einschlafen, ich schlafe am Abend schlecht ein, was auch immer. So, womit beginne ich denn? Was ist der Einstiegs Cortisol-Dressur-Chef?
Ja, fix. Der Morgen. Also sprich, die beiden besten Freunde, die du am Morgen haben kannst, Kälte und Licht. Und da einfach, auch wenn du beschissen geschlafen hast und wenn die Nacht wirklich schlimm war und keine Ahnung was, einfach mal davon ausgehen, dass es keine chronische Erschöpfung der Nebenniere ist, weil es die aller Wahrscheinlichkeit immer noch nicht gibt, sondern dass einfach da gerade die Kacke einfach am Dampfen ist. Das heißt, in der Früh beim Aufwachen Helligkeit, Kälte nutzen, das Cortisol wirklich nach oben feuern, selbst wenn in diesen ersten 30 bis 45 Minuten keine natürliche, entsprechende Cortisol-Antwort mehr vorgesehen ist, weil eh alles durcheinander ist, würde ich es da wirklich nochmal gescheit hochknallen.
Mhm. Auch Kaffee dann trinken in der Früh? Früher, als man es normalerweise tun würde?
Na, da lassen wir uns schon die 50 Minuten Zeit.
Okay.
Das geht. Aber wie gesagt, Kälte und Licht mit ein bisschen Prokrastination außenrum, zumindest bei der Kälte, brauchen die meisten 50 Minuten.
Okay.
Also das ist realistisch.
Okay. Das heißt, erstens einmal Kälte und Licht in der Früh, um in der Früh einmal Cortisol raufzudonnern, wie es nur irgendwie geht.
Genau. Dann, was tatsächlich auch sehr lustig ist für jemanden, der einmal am Tag isst, das Thema Ernährung hat ja auch eine tolle Auswirkung auf die Cortisolreaktion. Man würde tatsächlich ein proteinreiches Frühstück haben wollen. Man würde einen stabilen Blutzucker haben wollen, weil eben beides wiederum den Cortisolverlauf positiv beeinflusst.
Okay, wenn ich jetzt aber sage, ja, einmal am Tag essen, würde ich dann aber in der Früh essen und nicht am Abend.
Wie gesagt, ich glaube, in dem Fall würden wir in der Phase mehrfach am Tag essen, weil einfach das Cortisol auch eine Wirkung hat. Ich sagte, für mich ist es schwierig, es zu beschreiben, weil ich halt nur einmal am Tag esse. Aber wie gesagt, fix proteinreiches Frühstück, fix, wenn wir eh schon essen, Omega-3 dazu, Magnesium dazu. Und da Verweis auf die Magnesiumfolge letzten Endes irgendwie ein Siebensalz, da müssen wir nicht nachdenken. Vitamin C in einer moderaten Dosis bekannterweise und B-Vitamine, wenn wir die nicht über die Nahrung erwischen, dann eben als Supplement, aber das wäre zum Beispiel so ein Stabilisierungsfaktor für den Morgen.
Mhm. Gut, tagsüber?
Dann wäre der stabile Blutzucker für den Rest des Tages natürlich auch wünschenswert, das heißt entweder Slow Carb oder was auch immer, du ahnst es halt entsprechend, das Ganze da reinzusetzen, dass das gut stabil bleibt. Das Thema mentale Belastung irgendwie dann als nächstes in das Ganze mit einfließen lassen. Das heißt, klar, entschuldige, in der Früh Kälte, Licht, Sport. Also klar, wenn du jetzt noch irgendwie eine halbe Stunde Hit oder sowas machen möchtest, dann mach das um Himmels Willen, das ist eine super Idee. Aber halt nicht 3,5 Stunden auf dem Laufband mit 14,8 Kilometern die Stunde.
Na, 14,8 ist schon richtig schnell. Aber du meinst, du sprichst das Thema Chronik-Cardio an. Das ist das Thema, das du immer wieder ansprichst, dieses an der Leistungsgrenze lange Zeit herum joggen oder Radfahren oder
Schwimmen. Ja, das, was... Wie ist dieses Zitat aus meinem alten Leben? Schatz, du kannst es dir nicht vorstellen, heute waren wieder nur Arschlöcher im Park unterwegs, wenn du vom Laufen zurückkommst. Also das ist tatsächlich das. Nein, aber das nicht, aber so ein kleiner Boost mit Sport in der Früh, um das Ganze noch hoch zu passen, wäre eine super Idee. Mhm. Und dann einfach das Thema Atmung würde ich durch den ganzen Tag mitnehmen. Das ist tatsächlich da auch gar nichts Wildes. Letzten Endes einfach, nachdem wir in der Früh, wenn wir in der Früh das Cortisol besonders hoch wollen, haben wollen, da könnte man da tatsächlich mal so 1-2 Durchgänge Wim Hof machen, wenn man das haben möchte. Wenn man das nicht haben möchte, aber trotzdem Sport macht, wären da auch einfach so, wie war das, hieß es der Lamp-Post-Drill für den Jogger, also sprich so so Atmungs-, Atemanhalte-Übungen, dass du sagst, okay, bis zur nächsten Straßenlaterne, wenn du draußen unterwegs bist, halte ich jetzt die Luft an, würde Cortisol fördern. Also sowas oder Wim Hof in der Früh wäre eine Idee. Und dann aber, so je länger der Tag wird, halt auch Dinge tun, die das Cortisol schon ein bisschen modulieren, dass es dann am Abend auch schön absehen kann. Also mehr Fokus.
Bis wann schaue ich, dass ich Cortisol in das System noch hineinkriege? Ist das bis 10, 11, 12 Uhr?
Ja, genau. Ja? Also wenn du mich jetzt nach einer Uhrzeit fragst, dann würde ich um 11 Uhr ein Post-it machen. Für den einen ist es 10.30 Uhr, für den anderen ist es 11.30 Uhr. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wann die ganze Chose gestartet hat. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Aufstehzeit 6.30 Uhr, dann wäre 7 Uhr rum das Maximum erreicht. Dann pushen wir das noch kurz weiter und dann lassen wir es so halbe 11 Uhr wieder abklingen.
Okay, so dann bin ich jetzt aber in so einem Tag drinnen von jemandem, der zu viel chronischen Stress hat. Und dann hat er sich quasi einmal den Stress hinaufgeschossen, das Cortisol hinaufgeschossen, bis um 11 oder so. Und wenn ich aber dann danach, ich weiß nicht, um 14 Uhr ein wichtiges Meeting habe oder mich wahnsinnig aufreg oder so, das ist dann wieder egal, weil das ist ja nur so ein kurzfristiger
Stress. Genau. Das nochmal, das ist alles gut. Die Jäger und Sammler hatten keine Schlafstörungen. Es gibt nichts, was in irgendeiner Weise dahin gehen würde, dass das nicht mal passieren darf. Es geht um das Chronische.
Mhm.
Das heißt, damit gehen wir einfach um, den Stress haben wir, dann nehmen wir wahr, ohne uns darüber aufzuregen. Wenn wir den Eindruck haben, wir sind zu nervös oder der Mindfuck geht aus irgendwelchen Gründen los, aufs Ausatmen fokussieren.
Mhm.
Wir wissen einfach, aufs Ausatmen zu fokussieren, senkt den Puls. Und senkt den Blutdruck, das reicht in der Regel schon aus.
Ja, das funktioniert auch wirklich schnell, da braucht man eine Minute oder so und man hat wirklich schon einen
Genau.
Messbaren Effekt oder wahrnehmbaren Effekt.
Und sonst ist natürlich das Thema Meditation da auch immer noch total toll, aber ja, muss
Box,
halt...
Boxbriefing tagsüber?
Ja, wobei Boxbriefing ist natürlich schon ein bisschen sedierend. Also wenn ich jetzt auf eine Bühne soll und irgendwie mein Publikum nicht kenne oder sowas, dann hätte ich bei Boxbriefing schon fast Angst, dass es mich einen Tacken zu weit runterfährt. Aber
okay.
Ich bin es natürlich auch gewöhnt, mit ziemlich durchgedrücktem Gaspedal dann unterwegs zu sein. Deswegen sag gern mal, ich rede zu schnell oder ich rede so schnell oder je nachdem, was da so auf mich kommt.
Gut, so, dann bin ich jetzt am Nachmittag eines solchen Dauer-Cortisol-Opfers.
Genau.
Brauche ich jetzt keine besonderen Maßnahmen ergreifen?
Eigentlich nicht, oder doch, oder ja, oder nein, was der Lebensstil halt hergibt. Wir wissen ja lustigerweise inzwischen, dass das Licht des Sonnenuntergangs unseren Umgang mit Blaulicht am Abend entspannter gestaltet. Das heißt, dass wir da ein bisschen mehr Puffer haben. Das heißt, wenn wir es irgendwie schaffen würden, für fünf Minuten den Sonnenuntergang mitzunehmen, könnten wir mit Kunstlichtquellen am Abend einen Tacken besser zurechtkommen als andernfalls. Und das fände ich dann wieder ganz spannend.
Thema Rotlicht fällt mir da ein. Das kennen wir eh. Wir wissen, dass Rotlicht ein gutes, hochwertiges Rotlichtgerät wahrscheinlich zu stark ist, um es am Abend zu verwenden.
Rotlicht
oder direkt,
ist, Photobiomodulation ist Physik, Strahlungsstärke der Lichtquelle, Abstand zur Lichtquelle. Das heißt, wenn du zufälligerweise ein 200 Quadratmeter Wohnzimmer hast, kannst du auch ein starkes Rotlicht in der anderen Ecke des Wohnzimmers anschalten. Sonst vielleicht einfach das Licht gegen die Wand leuchten lassen oder sowas in der Art. Aber so ein Tacken von diesen roten Lichtfrequenzen wäre da tatsächlich eine gute Alternative, wenn du es nicht nach draußen schaffen würdest.
Gut, und jetzt versuchen wir natürlich dann, also das Ziel von dem, was wir da jetzt unternehmen, ist in erster Linie, dass wir gut schlafen, dass wir in einen erholsamen Schlaf hineinfinden, wenn ich das richtig verstanden habe, weil der den größten Hebel dann hat. Und dann bin ich jetzt am Abend und da tun wir dann das, was wir eh wissen als Biohacker, was wir tun. Das heißt, wir schauen, dass wir Blaulichtquellen meiden, dass wir überhaupt die Lichtquellen eher im roten Bereich von unten haben, dass wir schauen, dass wir eben keine wilden Horrorfilme oder Krimis anschauen, dass der innerfamiliäre Streit vielleicht eher auch auf den Morgen verlegt. Morgen streiten wäre super, oder? Und nicht am Abend.
Normalerweise reicht es doch, die Mailbox aufzumachen, hätte ich beinahe gesagt. Da muss ja nicht streiten.
Gut.
Mailbox ist auch anders als die Bildzeitung etwas, woran man in den meisten Fällen nicht vorbeikommt. Also insofern ist das ein unvermeidlicher Stressor.
Wie ist denn deine Bildzeitung wie ist denn deine Haltung zum Thema News-Konsum, Nachrichtenkonsum? Da gibt's ja immer mehr Leute, die sagen, ich will das nicht mehr an mich heranlassen.
Wie gesagt, das war das, was ich vorher bei unserer ist das Schwurbelei-Diskussion in vielen Worten schon mal gesagt habe. Tendenziell, ich versuche es tatsächlich runterzufahren. Es klappt jetzt. Mehr oder weniger gut. Also am Wochenende klappt es ehrlicherweise ganz gut, weil da bin ich einfach dann in einem anderen Modus drin. Während der Woche neige ich, glaube ich, nach wie vor dazu, dass ich irgendwann so um 8, 8.30, wenn ich den Kaffee getrunken habe und irgendwie den Computer hochfahre, mal kurz durch die News durchzuscrollen. Einfach, weil es, ja, keine Ahnung, man hat ja eine Zeit den Eindruck, es könnte tatsächlich was Wesentliches passieren. Eigentlich passiert nichts Wesentlicheres mehr. Aber ich bin da auch nicht so perfekt, wie ich sein möchte, weil eigentlich würde ich sagen, den Scheiß brauchst eh nicht, wenn es wichtig ist, kommt's per Post.
Ist es wirklich so? Also ich habe schon dieses Thema ein bisschen, da habe ich so ein vielleicht idealistisches Demokratieverständnis, aber wenn ich sage, dass ich mich als Individuum gut informiere, dann weiß ich im Prinzip Bescheid, was läuft, und dann kann ich kompetent teilnehmen am Gemeinsamen.
Bei mir ist es eher die Smalltalk-Fähigkeit, weil ich habe ja doch auch, dadurch, dass ich sehr viel Kundenverkehr habe, ganz viele Menschen, die jetzt nicht zwingenderweise Biohacker sind, und wenn die dich dann dir irgendwas erzählen und du weißt es nicht, ist es halt echt komisch. Und du willst dich dann nicht rechtfertigen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich immer noch reinschaue. Beim anderen, ich weiß es nicht, Stefan, also ehrlicherweise die Dinge, wo es mich drückt oder wo ich gerne gehört worden wäre oder immer noch gerne gehört werden würde, da hört mir eh keiner zu. Und die Möglichkeiten, seine eigene Meinung in irgendeiner Weise signifikant kundzutun im öffentlichen Raum, sind tatsächlich auch überschaubar. Ich glaube, manchmal sind die Kommentare, die ich im Podcast abgebe, wenn du sie nicht rausschneidest, das stärkste Mittel, was ich habe, weil da theoretisch gesehen zumindest ich mehr Menschen erreiche, als wenn ich mich auf der Straße mit einem Schild stelle. Also insofern ist es, Wissen ist schon, oder aufgeklärt sein wäre schon eine Bürgerpflicht, aber die Möglichkeit zur Interaktion scheint mir ohnehin echt reduziert sein. Und ich bin ja aus diesen ganzen Kommunikationsforen wie Facebook oder sowas, habe ich ja irgendwann gesagt, ich gebe es auf. Das heißt, ich artikuliere mich im Podcast, im Kundengespräch und im Privatleben, aber sonst leiste ich da jetzt auch keinen wertvollen Beitrag, um gesunde Positionen zu vertreten, muss ich gestehen.
Gut. Ich mag diesen Bereich, diesen Teil des Podcasts jetzt abschließen mit dem Satz, wer Ihnen Gutes tun will, macht Ihnen nicht dauerhaft Angst.
Das ist ganz, ganz, ganz großartig und ist eigentlich auch schon wirklich fast der Abschluss.
Drei Sachen bitte noch. Ich würde gern das Thema Ernährung und Mikronährstoffe einbringen. Da hätte ich noch gern gehört, was du dazu sagst. Wie können wir mit Supplements, mit Ernährung und so weiter vielleicht einen Einfluss nehmen auf auf unseren Cortisol-Tagesverlauf, auf unseren Cortisol-Spiegel? Dann noch das Thema Messen. Ja, wie mache ich das richtig? Und dann vielleicht noch, wenn wir Zeit haben oder wenn uns fad ist, dann machen wir vielleicht noch dieses Thema, wenn ich nicht in der Lage bin, Cortisol zu entwickeln. Diese drei Sachen vielleicht.
Okay, gut. Supplements, Ernährung. Wie gesagt, stabiler Blutzuckerspiegel hatten wir im Beispiel sowieso schon gehabt. Omega-3, Magnesium, Siebensalz, Vitamin C und B-Vitamine zum Thema Ernährung und Mikronährstoffe sind eigentlich die wichtigsten fürs normale Funktionieren. Klar, die beiden Adaptogene Ashwagandha und Rhodiola hauen unheimlich gut rein und sind auch tatsächlich das dynamische Duo, wenn es gerade wirklich zu viel sein sollte und man es nicht mehr mit Mindset hinbekommt.
Nimmt man gemeinsam um...
Nee, Rhodiola morgens, Ashwagandha abends.
Ja, Menge?
Hängt auch ein bisschen von der Qualität und vom Körpergewicht an. Kann man sich normalerweise bei den guten Herstellern auf die Dosierempfehlungen verlassen. Apropos gute Hersteller, das ist ganz wichtig. Bei Ashwagandha gibt es ja immer wieder irgendwelche Horrormeldungen von Leberproblemen und ähnlichen Gedöns. Bitte konzentriert euch bei Supplements auf Hersteller, auf die man sich wirklich verlassen kann. Die sind in der Regel nicht bei Amazon beheimatet. Meine Coaching-Kunden kriegen eigentlich bloß noch Empfehlungen von Biogena, von Molecular und von Mitocare. Das sind sozusagen die drei, an die ich wirklich glaube. Und wenn ich es da nicht hinbekomme, dann sind noch Sorn, wobei die sind idiotisch teuer, und Life Extension und Pure Supplements für mich in Ordnung. Life Extensions hat zu viele Rückrufe und mit den anderen habe ich zu wenig Erfahrungen. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, aber Ashwagandha Leber, dann sage ich ja, aber Ashwagandha Leber, Billigprodukt, unkontrolliert, gepanscht, idiotische Dosierung. Also bitte verlasst euch da auch ein bisschen auf Partner, denen man auch vertrauen kann, wo man weiß, wo das Zeug herkommt und wo es die entsprechenden Zertifikate auf der Geschichte gibt.
Gut.
Genau. Die nächste Frage war, ich habe mein Gedächtnis wie ein Sieb.
Nein, wir sind bei den Supplements.
Okay, Phosphatidylserin, nicht weil du es so gerne aussprechen möchtest, ist immer noch extrem spannend als dritte Geschichte. Und wenn man irgendwas auf dieser Phosphatidyl-Ebene machen möchte, ohne da jetzt irgendwie wilde Sachen zu machen, dann wäre natürlich auch wieder das Phosphatidylcholin eine tolle Geschichte. Und wenn du dir gar nichts anderes leisten möchtest, leiste dir 4 Eier bzw. 4 Gelbei am Tag, weil da ist dann eine Menge Phosphatidylcholin drin, dass es auch ein bisschen Spaß macht.
Mhm. Gut. Dann damit ist das Thema Supplements und Ernährung erledigt.
Ich habe tatsächlich nicht viel anderes, was ich empfehlen würde, wenn du heute als Klient zu mir kämst. Also ja.
Und dann zum Schluss noch dieses eine Thema, wenn zu wenig Cortisol da ist, landläufig sagt man Burnout dazu, oder?
Ja, und es ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil es gab eine Zeit, da hat man gesagt, die Nebenniere produziert noch Cortisol, wenn du schon lange tot bist, so nach dem Motto. Offensichtlich ist gerade die Wissenschaft wieder zurückgegangen und sagt, es ist tatsächlich möglich, dass die Produktion auf Sparflamme runter reduziert wird. Da müsste man tatsächlich nochmal reinschauen, weil leider Gottes war es das Magazin Nature, was 2023 eben gezeigt hat, dass da ein bisschen ein Problem tatsächlich da sein kann. Dazu hat eben Frontiers auch nochmal eine schöne klinische Übersicht rausgepackt. Und das heißt, wir müssen tatsächlich davon ausgehen, dass einfach ein zu niedriger Cortisonspiegel physiologisch tatsächlich möglich ist. Und ja, das wäre nach wie vor das, was wir als Burnout bezeichnen.
Und woher kommt das?
Das ist tatsächlich ein Dauerhoch. Da brennt quasi nicht die Produktion, aber der Regelkreislauf aus. Das heißt, das ist im Endeffekt die Folge von dem anderen. Das heißt, da müsste man dann tatsächlich genau das, was wir vorher schon mal für den zirkadianen Rhythmus ausgepackt haben, wieder tun und schauen, in der Früh so hoch wie möglich zu gehen und das Ganze wieder anzuregen.
Das heißt, die Therapieansätze, ohne das Wort Therapie jetzt medizinisch zu verstehen, ist das Gleiche, egal ob ich jetzt mich zu gestresst fühle oder ob ich das habe, was man ein Burnout nennt. Wir machen im Prinzip das Gleiche. Wir schauen, dass wir in der Früh Cortisol raufhämmern, so intensiv es nur irgendwie möglich ist.
Nicht so intensiv. Also ich würde jetzt in dem Zustand nicht mit einem Eisbad anfangen, Entschuldigung, das muss ich korrigieren. Mhm. Aber Helligkeit nutzen, die Bewegung, sanfte Bewegung nutzen, einfach nichtsdestotrotz, egal ob auf der Skala vorne eine 150 und am Abend eine 15 steht oder ob an der Skala vorne eine 15 und am Abend eine 1,5 steht. Mhm. Solange du in dem System wieder anfängst, in der Früh den höchsten Peak und am Abend den niedrigsten Wert zu haben, ist alles in Ordnung. Es ist diese Disruption zwischen den beiden Faktoren, die das Ganze sozusagen ad absurdum führt.
Okay, super. Sind wir durch, oder?
Würde ich so sehen. Letzte Frage des Tages. Was machen wir nächste Woche?
30 Fragen zum Thema Magnesium werden wir stellen und beantworten.
Dann können wir auch nochmal genauer sagen, welches Magnesium gut für das Cortisol ist. Insofern vielen lieben Dank, lieber Stefan. Vielen Dank da draußen. Bleibt uns gewogen. Und wie immer abonnieren, empfehlen, liken, weiterempfehlen, auf die Webseite schauen, den Newsletter abonnieren und überhaupt seid's gute Biohacker. Dann klappt's auch mit dem Cortisol.
Dankeschön.
Bye-bye.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Coenzym Q10. Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster? Q10 ist sozusagen der Stromleiter in Mitochondrien, also den Kraftwerken der Zellen. Mit dem Alter nimmt dann die Produktion leider leicht ab. Und genau deshalb sieht man es eben im Fokus der Longevity-Forschung. Neben seiner Energierolle wirkt Q10 dann auch als Schutzsystem. Es fängt sozusagen überschüssige Elektronen ab, bevor die Zellstrukturen geschädigt werden. Sozusagen eine Art Brandschutz gegen oxidativen Stress. Wie sieht es mit der Studienlage aus? Die meisten Daten findet man zu Herz-Kreislauf, Migräne oder statinenbedingten Muskelschmerzen. Zur echten Lebensverlängerung gibt es bislang noch keine überzeugenden Humanstudien. Aber für Energie, Zellschutz und Muskelfunktion sieht es dann deutlich besser aus. Hier gibt es solide Hinweise auf Vorteile. Zur Biochemie in 30 Sekunden. Q10 sitzt in der inneren Mitochondrienmembran und transportiert Elektronen zwischen den Komplexen der Atmungskette. Dabei wechselt es relativ häufig zwischen zwei Zuständen. Das sind oxidiert und reduziert. Das klingt jetzt erstmal super trocken und chemisch, das ist aber die Basis dafür, dass unsere Zellen ATP, also unsere Energie, erstellen können.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Entdeckt wurde Q10 1957 und wurde dabei aus Rinderherzen isoliert. Der Name Ubiquinon kommt von ubique, das heißt auf Lateinisch überall, weil Q10 tatsächlich in allen Zellen steckt.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen? Das Schlagwort lautet hier ganz klar Bioverfügbarkeit. Es gibt zwei Hauptformen, Ubiquinon und Ubiquinol. Ubiquinol gilt zwar als besser bioverfügbar, ist aber teurer und lichtempfindlicher. Moderne Ubiquinonformen, etwa mit Cyclodextrin-Verkapselung, sind sogar noch besser bioverfügbar als Ubiquinol. Und der Körper kann ohnehin zwischen beiden Formen umwandeln. Also kann man auch eben auf diese Form sehr gut setzen.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.